Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MTOM Stories. In diesem Podcast treffe ich jede Folge inspirierende Menschen in und aus Mettenhof und darf mehr über ihre Geschichte lernen. Und heute, schön, dass du da bist, Tamanna. Du bist Vorjuristin seit 2 Monaten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe mich ja ein bisschen über dich informiert. Wir sind ja eigentlich Nachbarin und kennen uns seit 2 Jahren dadurch irgendwie. Mhm. Aber was ich halt nicht wusste, ist, dass du ehrenamtlich sehr aktiv warst. Also du warst im Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, warst da Landeskoordinatorin. Und du warst Dolmetscherin bei der Refugee Law Clinic. Ihr Leute, ihr müsst euch beide Vereine angucken. Die sind wirklich richtig cool. Mhm. Und ich frage ja meine Gäste immer, ob sie mir ein Geräusch mitgebracht haben.
Ja, das habe ich.
Du musst dein Handy erstmal finden, richtig?
Genau, das muss ich jetzt erstmal finden. So, ich mach's einfach mal an, ja?
Ja. Okay.
Kannst du erkennen, was es ist?
Das klang wie eine Möwe. Ja. Das war eigentlich eindeutig eine Möwe, ja.
Das sind Möwengeräusche, die ich mein ganzes Leben lang aus meinem Kinderzimmer in Mettenhof gehört habe, weil Mettenhof voller Möwen ist.
Ja.
Und das war etwas, was ich immer vermisst habe, wenn ich raus war aus Mettenhof und auch als ich hier nach in die Stadt gezogen bin. Mhm. Hier gibt es zwar, ich meine, wir leben in Kiel, hier gibt es vereinzelt Möwen, aber in Mettenhof gibt es überall Möwen und die fühlen sich da so zu Hause. Und wenn ich da bin oder auch wenn ich telefoniert habe mit irgendwie Freundinnen, die woanders gelebt haben, es waren immer Möwen drumherum. Es war so, so ein bisschen der Joke, weil man dann immer wusste, okay, ich bin jetzt bei meiner Mama zu Hause, wenn überall die Möwengeräusche waren.
Oh ja, ich habe auch manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so mit Leuten schreibst, die nicht in Mettenhof oder in Kiel wohnen und dann macht man so eine Sprache und die Möwen sind im Hintergrund und sagen, oh, das klingt ja wie Urlaub bei dir. Naja, die Möwen.
Und man hört es gar nicht mehr, ne?
Nee, genau, ich nehme die gar nicht mehr richtig wahr. Außer ich habe eine Pommes in der Hand, dann ist es auf einmal eine Bedrohung oder irgendwas anderes.
Aber in Mettenhof sind die entspannt.
Mhm,
ich weiß nicht, ja, die Möwen, die leben da einfach. Ich weiß auch nicht, es ist eigentlich ja gar nicht so nah am Meer, aber sie fühlen sich dort wohl.
In der Uni fühlen sie sich auch richtig wohl.
Stimmt, in der Uni auch. Ja.
Also ich glaube, da auf dem Dach der Mensa 2.
Ja, da ist was los.
Das glaube ich. Herr, wer hat mir denn das erzählt? Eine der größten Möwenkolonien Deutschlands?
Oh Gott, wir haben Glück, dass sie nicht so groß sind.
Ja.
Ich glaube, sonst würde es uns nicht lang geben.
Aber ja, ich kann gut verstehen, dass sich das an zu Hause erinnert und eben auch besonders an Mettenhof, wenn es sie da sehr viel gab. Ja. Wo bist du denn eigentlich in Mettenhof aufgewachsen?
Also wenn man von hier aus nach Mettenhof fährt, dann eigentlich direkt am Anfang, so am Göteborgring. Mettenhof ist ja so, die Straßennamen sind alle skandinavisch. Mhm. Und es fängt an am Göteborgring. Direkt da bin ich aufgewachsen.
Ah ja, ja.
In einer, kleinen Wohnsiedlung. Ja, klein würde ich nicht sagen, in einer Wohnsiedlung. Mhm. Und war dort auch an der Schule am Göteborgring. Das ist eine Grundschule. Ja. Genau. Und das ist ein großes Hochhaus, wo ich aufgewachsen bin. Und drumherum sind auch viele Hochhäuser. Mhm. Aber es ist auch direkt zwischen dem Hassel-Dixdammer Gehölz und dem Domäntal. Also haben wir fußläufig einen riesigen Wald vor der Tür und einen richtig schönen Teich auch.
Oh, dann hast du richtig zentral gelebt, richtig?
Ja. Boah. Zentral in Mettenhof auf jeden Fall.
Ja, ja. Bist du da auch dort zum Kindergarten und zur Schule gegangen?
Genau, zum Kindergarten bin ich Heidenberger Teich gegangen. Das ist beim Zentrum, also wir haben es immer Zentrum genommen, Metz heißt es.
Ja.
da geht man so, fährt man am Weißen Riesen vorbei, den Skandinavien da am Lang. Und da bin ich zu einem katholischen Kindergarten gegangen.
Oha, okay.
Genau, der war von der Kirche. Und genau daneben ist auch dann die weiterführende Schule, also das BZM, was ja früher, als ich zur Schule gegangen bin, 4 Schulen dort ansässig waren. Das war die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium und eine geistig- und körperbehindertenschule.
Ah, okay. Also richtig viel so auf einem Fleck.
Richtig viel. Ja, das war eine riesige Schule.
Und dann später, auf welche Schule bist du gegangen?
Auf die Grundschule am Göteborgring.
Mhm.
Und das war auch eine tolle Grundschule. Da, weiß ich noch, haben wir genau gegenüber gewohnt. Und meine Mama konnte vom Balkon eigentlich auf den Schulhof schauen.
Oha.
Ja, wir haben nicht so weit oben gewohnt, aber theoretisch wäre das möglich gewesen. Und das war natürlich cool, ne?
Ja.
Also, dass man einfach so einen kurzen Weg hatte in die Schule.
Voll.
Dann die ganzen Freunde da hatte. Ich habe auch meine besten Freundinnen, die haben da irgendwie auf der Ecke gewohnt. Mit denen bin ich heute noch befreundet.
Oh, süß.
Und da hat es angefangen, ja, in dieser Grundschule.
Mhm.
Das war total schön.
Ach, witzig, dass sie wirklich so dich dann auch dann da immer sehen konnte. Und du hattest wahrscheinlich den kürzesten Schulweg der Welt gefühlt dadurch. Wow.
Ja, ich habe mir immer vorgestellt als Kind, wie wäre es, wenn ich im Erdgeschoss wohnen würde.
Mhm.
Weil da hatten einige so eine kleine Tür im Balkon drin.
So.
Und die konnten dann über den Balkon, und dann wären es halt wirklich 10 Meter gewesen. Aber ich musste auf der anderen Seite raus und einmal dann rumgehen.
Ein weiter Weg.
Ja.
Boah, ich weiß noch, also ich bin also auf dem Dorf aufgewachsen.
Ja.
Das sind ganz andere Verhältnisse. Und wir mussten richtig lernen. Grundschule war noch nah genug. Später weiter für eine Schule waren das 10 Kilometer.
Mhm.
Aber Grundschule mussten wir auf jeden Fall durchs ganze Dorf immer mit dem Rad. Da habe ich dann sehr früh quasi auch Radfahren lernen müssen und dann aber auch immer, haben wir so Kinder aus der Straße und aus der Nebenstraße wurden so zusammengesammelt. Und immer ein Elternteil hat dann so 8 oder 5 andere Kinder so eskortiert mit dem Rad. Und so, okay, jetzt bist du da los und so. Und das war schon ganz, ganz cute. Aber irgendwie, ich habe mir auch immer gefragt, so, oh, die so direkt neben der Schule wohnen, wie praktisch, denn ich war immer spät dran. So.
Ja, spät dran war ich auch.
Klassiker.
Ja, aber es war total schön, weil man ist ja in so einer Wohnsiedlung aufgewachsen, wo es halt große Blocks gibt und viele Menschen auf einen Haufen leben.
Ja.
Aber dadurch hat man als Kind auch so viele Freunde.
Mhm.
Also man fährt nicht irgendwie ein paar Minuten irgendwo hin, sondern man geht einfach nachmittags raus und dann werden zwei Fußballmannschaften 11 Personen gebildet und dann wird den ganzen Tag gespielt.
Wow.
Ich sehe es heute noch, vor meinem Fenster ist so eine große Wiese und gerade während Corona habe ich halt gesehen, wie die Kinder sich da einfach zusammen getroffen haben und einfach gespielt haben. Und einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja so wichtig ist für Kinder, total ausleben konnten.
Ach, schön.
Das war wirklich sehr schön in unserer Kindheit, dass alle da waren.
Mettenhof ist auch eines der, ich würde sagen, familienreichsten Stadtteile. Also der Anteil an jungen Menschen ist einfach so hoch in Mettenhof.
Ja, das
kann ich mir das total vorstellen, dass sie da einfach so, das war so der Place to be dann, dieser Sportplatz wahrscheinlich, oder?
Ja, wir hatten so viele Places to be. Wir haben überall irgendwelche Spielplätze, Wiesen, dann die Schulen, die da sind.
Ja.
Und es hat ja, ich weiß nicht, in den 90ern angefangen, dass auch so Jugendprojekte reinkamen, wie die Kiste und Jugendtreffs, die man dort dann hatte. Ja, und dann war das, also gerade als Jugendliche hat man sich da gern getroffen mit den anderen Jugendlichen.
Mhm.
Ja.
Oh, cool. Hast du Fußball spielen gelernt dort sehr früh?
Ja.
Nice.
Boah, weißt du das? Ja, doch. Mhm. Und dann tatsächlich auch mit einer Freundin zusammen in Suxdorf dann Fußball gespielt als Kind. Weil
wir
haben halt so viel Fußball gespielt als Kinder.
Ja.
Weil es halt das Einfachste war. Da waren dann noch irgendwie ein paar Brüder von den Freundinnen dabei, die ganze Zeit zocken wollten. Und dann ging es halt los. Und dann haben eine Freundin und ich angefangen, im Verein auch zu spielen.
Boah, richtig im Verein. Voll cool. Das wusste ich auch nicht über dich, Mensch. Ich spiele jetzt an der Uni seit 3 Jahren.
Ah, cool.
Ich spiele auch Fußball. Was war deine Position?
Ich war im Tor.
Oh, ja. Furchtlos. Einfach.
Ich weiß auch nicht.
Ja.
Das war irgendwie, also so in Mettenhof beim Spielen hat sich das immer so ergeben, dass ich da so keine Hemmung hatte, mich reinzuwerfen.
Ja.
Und dann habe ich da im Verein auch auf der Position gespielt.
Richtig gut.
Mhm.
Ich bin Linksverteidigung.
Ah, wow.
Also weil ich auch Linksfuß bin, habe ich dann, und dann, ich finde so Linksverteidigung an der Linie, da habe ich dann so eine Vorgabe, weil ich mache das noch nicht so lange, aber dadurch, dass dann bei so im Weg stehen und irgendwie den Ball dann wegholzen, das kriege ich noch hin.
Ja, das war meine Girls, die Verteidigerin.
Ja, voll stark. Wie ging es danach für dich weiter? Also du warst dann auf der Grundschule und welche weiterführende Schule hast du später besucht?
Genau, damals, ich weiß nicht gar nicht, ob es das heute noch gibt, gab es ja diese Empfehlung.
Mhm.
Und dann sind, glaube ich, drei meiner Freundinnen und ich auf das Gymnasium im Bildungszentrum Mettenhof gegangen. Mhm. Und da hatten wir schon Bangen, kommen wir alle in die gleiche Klasse oder nicht? Ja. Und dann meinte das Schicksal, gut, ist gut mit uns und wir sind alle in die gleiche Klasse gekommen, am Teuerdahl-Gymnasium. Ja. Und genau, dann fing es an, die fünfte Klasse. Es war, muss ich sagen, gar nicht so eine Umstellung oder so. Es ging alles ganz normal weiter. Aber es war natürlich sehr groß. Ja. Also von diesem kleinen Schulweg, wo man über einen Balkon quasi hüpfen konnte, war dann der Weg doch mit dem, also eigentlich konnte man zu Fuß gehen. Das hat dann 20 Minuten gedauert mit dem Fahrrad 10 oder 5 Minuten mit dem Bus fahren.
Das ist schon weit auf jeden Fall, ja.
Genau, und wir haben den Bus genommen. Wir sind nur mit dem Bus gefahren.
Ja.
Und dann ging das dort weiter. Es war halt riesig groß für uns, ne? Es waren, ich weiß nicht, ich glaube so 500 Schüler auf dieser Schule von den ganzen Schulen und man hat halt gemeinsam Pause.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, wie wir die ersten Tage da rumgegangen sind und dann hat es geklingelt und dann kamen sie alle raus aus den Fluren und man war das als kleiner Wicht.
Ja. Oh nein.
Und hat sich dann so umgeguckt und dachte sich, oh Gott, woher kommen diese Leute?
Ja,
ja, aber dann hat man auch so Freunde auf anderen Schulen gefunden und so. Das war ziemlich cool. Also ich mag das Bildungszentrum sehr gerne.
Ja.
Es war mal so ein bisschen verpönt, so ja, BZM und sonst was. Aber der Unterricht war toll. Es waren gute Lehrer da. Also,
auch voll gut.
Ja.
Ich mag das halt auch Gymnasium und die anderen Schulen, dass das irgendwie alles so sich vermischen konnte dann irgendwie. Und dass man halt irgendwie, es wurden Unterschiede gemacht irgendwie unter den Schulen dann.
Ja, doch schon, ne? Also wir hatten dann auch, ich habe ja gerade gesagt, so wir hatten tolle Lehrer, hatten wir auch, aber wir hatten natürlich auch nicht so tolle Lehrer, wie das so ist, so personenabhängig. Und ja, da haben sich einige natürlich auf dem Gymnasium elitär gefühlt und ein bisschen herabgeschaut auf die anderen Schulen. Andere auch nicht.
Ja.
Was ich ganz gut fand, ist, dass man so gut auf eine höhere Schule kommen konnte. Nach dem Realschulabschluss, da kannte man schon, dann ist man nur auf einen anderen Flur gekommen und konnte dann sein Abitur machen, wie es Freundinnen von uns gemacht haben.
Ja.
Und andersrum war es natürlich auch so, die Leute, die dann in der 5., 6. nicht so gut klarkommen, die konnten dann auf eine andere Schule gehen. Aber es war halt nicht so ein großer, so ein großer Wechsel dann für die, so eine große Umstellung.
Würdest du sagen, du hattest eine gute Schulzeit dort?
Ja. Ich vermisse meine Schulzeit. Ich hatte so eine schöne Schulzeit, wirklich.
Auch voll schön, dass du das sagst.
Ja.
Ja.
Also die beste Schulzeit überhaupt, weil ich glaube, dadurch, dass diese Schule auch so divers ist und so viele Schulen integriert, so viele Bildungsabschlüsse gemacht werden können, aber auch so viele Menschen dabei sind, hatte man nie das Gefühl, dass man selbst anders ist, weil alle anders waren.
Ja.
Und ich hatte das Glück, dass ich halt mit meinen Freundinnen zusammen in eine Klasse gekommen bin, die ich schon aus der Grundschule kannte. Und dann sind so ein, zwei noch dazugekommen.
Mhm.
Und wir haben dann tatsächlich auch die 9 Jahre dann zusammen in einer Klasse verbracht und Abitur gemacht.
Ja.
Und dadurch hatte man immer so Freundinnen dabei, die irgendwie gleich waren.
Ja, schön.
Und ich habe lange nicht verstanden, dass das was Einzigartiges ist, auf der Schule zu sein, in Deutschland als Migrantin und anfangs absolut nichts von Rassismus zu hören, zu wissen. Klar gab es Vorfälle in meiner Kindheit und Jugend und sonst was, aber es war nicht so, dass ich das so im Alltag mitbekommen habe. Erst später kamen so Erfahrungen dazu. Und ich glaube, das Bewusstsein hat sich dadurch, dass es so vielfältig war, auch erst später richtig entwickelt.
Spannend. Vor allem, weil ich ziehe ja auch immer den Vergleich so, dass so wie ich aufgewachsen bin. Ich sag dir so, wenn du auf dem Dorf aufgewachsen bist, ich war ja wirklich eine der wenigen POCs dort in der Grundschule und auch auf der weiterführenden Schule. Und da gab es einen ähnlichen Effekt, aber aus einem anderen Grund. Also ich habe auch von Rassismus irgendwie spät gelernt, obwohl ich das auch schon eigentlich schon viel erfahren habe irgendwie so als Kind. Aber weil dadurch, dass das Umfeld so weiß war, wird einem das nicht gesagt, dass das ein Ding ist.
Ja.
Also ich habe immer so, ja, also so, so wie man vielleicht auch irgendwie als junge Frau vielleicht irgendwie so Kommentare über den Körper immer irgendwie ein Leben lang hört, aber du lernst erst ganz spät, dass es halt Bodyshaming ist. So.
Genau, ja.
Und so war das dann auch mit Rassismus, dass ich irgendwie ganz spät, und dann habe ich auch gedacht, oh mein Gott, was war denn das für eine verdammte Scheiße, was da immer passiert ist. Eben gerade, weil man dann so allein irgendwie für sich steht, aber genau, da war dann halt irgendwie mein Umfeld einfach zu weiß, dass mir das irgendwie mitgegeben wurde, was das eigentlich für Dynamiken gerade sind und was das Problem ist.
Auch, dass man es einordnet, ne? Genau, dass man weiß, dass das was Größeres ist, was gerade passiert ist und nicht gerade einfach irgendwas. Ja, ja, ich glaube, das ist für Kinder auch schwer. Man merkt irgendwie, dass was nicht normal ist, aber man kann es nicht wirklich einordnen. Und dann kam das aber später, muss ich sagen, so die ersten Jahre nicht so, aber dann hatten wir auch mal Begegnungen, die auch mit Lehrern zusammen hingen, die dann irgendwie über die Hautfarbe oder sonst was einen Kommentar gelassen haben, als man am Strand lag und sagt, ja, Tamara, willst du dich denn noch weiter, sondern wirst du noch brauner?
Was?
Und dann dachte ich mir so, oh Mann, ja, stimmt so. Ich bin ja schon fast die braunste hier im Klassenzimmer. Im Sommer wird es noch schlimmer, vielleicht lasse ich das mal. Und dann halt zu merken, man ist nicht wie die die Dominanzschüler Gesellschaft. Ja. Das ist nicht so wie alle.
Ja.
Das kam dann später und dann kam mit der Pubertät auch dieses Bedürfnis, sich nicht mehr sehr zu seiner Kultur zu bekennen. Dass man die Sprache ein bisschen verlernt, dass ich nicht mehr so viel Dari gesprochen habe, dass ich vielleicht einfach auch wie die anderen sein wollte und dadurch hat sich so bei mir zum Beispiel voll die Adaptivität entwickelt. Ich bin total adaptiv. Ich bin in einem Umfeld und ich merke selber, wie ich einfach anfange, wie diese Menschen zu sein, weil ich es so gelernt habe. Weil ich wusste zu Hause, ich habe Glück, dass meine Mutter in Deutschland studiert hat und hier aufgewachsen ist. Aber trotzdem war das eine andere Welt. In der Schule wollte ich dann auf gar keinen Fall afghanisch wirken. Und persisch sein und sonst was. Und war so, nee, ich weiß noch, wir haben einmal den Drachenläufer gelesen. Das ist so ein afghanisches Buch. Den Hussein, gucke ich gleich mal nach. Da gab es afghanische Namen drin.
Ja.
Und meine Schwester, die irgendwann sitzen geblieben ist und in meiner Klasse war, die hat dann diese afghanischen Namen afghanisch ausgesprochen. Und mir war das so unangenehm. Ich dachte mir, du kannst doch nicht jetzt Ahmad Jalali sagen, das ist so afghanisch. So. Sag doch Jalali, so, dann versteht es jeder.
Ja.
Und das waren so ein paar Schlüsselmomente, die ich hatte, wo ich mir dachte, so, ich zwinge mich selber oder die Gesellschaft unbewusst zwingt mich dazu, weiß zu sein oder meine eigene Identität ein bisschen in den Hintergrund zu drängen, damit man besser klarkommt in der Gesellschaft.
Ja, weil man schon so mitbekommt, dass bestimmte Traits oder bestimmte Codes auch einfach nicht so gern gesehen werden. Das ist, glaube ich, voll das Common Ding, dass dieses Phänomen vom Code-Switching, gerade bei Migrantinnen, dass man so merkt, okay, jetzt bin ich hier in der weißen, auch irgendwie elitären Gesellschaft. Und dann eignet man sich das über die Jahre an und irgendwie dann in anderen Kontexten hat man wieder dieses, dass man sich wieder irgendwie der anderen Gesellschaft irgendwie anpasst.
Ja, total. Hast
du das auch so erlebt?
Ja, total. Also gerade in dieser Pubertätszeit, wo man versucht, sich auch von seinen Eltern abzugrenzen und sein eigenes Ich zu finden, gab es schon Phasen, wo man versucht hat, sich irgendwo hineinzufinden. Und das hatte auch viel mit diesen Kulturen zu tun.
Ja.
Dass ich dann hatte ich so eine Rockerphase und dann war ich total rockig und es kam halt nirgendwo her, außer von dem einen Kesha-Song, den ich dann irgendwie rauf und runter gehört habe. Und dann war das so meine Identität. Aber es gab schon so kleine Krisen, die man so ein bisschen bewältigt hat. Aber ja, Gott sei Dank hatte ich einfach viele Freundinnen, die genau das Gleiche durchgemacht haben und mit denen man dann auch irgendwie so ein bisschen durchgegangen ist. Also,
Jetzt noch mal kurze Nachfrage zu der Rockerphase. Wie fand deine Family das, deine Rockerphase?
Boah, ich glaube, ich war gar nicht so anstrengende Jugendliche. Die fanden das, glaube ich. Also teilweise waren die zerrissenen Strumpfhosen dann so ein bisschen das Problem. Denn, ne, so kennt man ja den Spruch, Hast du noch eine heile, hast keine heile Hose mehr im Schrank und sonst
ja,
was?
So. Ja, ja. Oder auch mit bauchfrei kann man sich da auch mal manchmal was anhören.
Ja, genau. Ja. Aber das war eigentlich immer entspannt bei meiner Mama. Also voll die hat uns immer machen lassen. Das war nicht so das Ding. Denn die Girly-Phase war so ein bisschen das Ding, wenn man sich dann zu sehr geschminkt hatte.
Mhm. Ah.
Da war meine Mutter dann so, ja, hat sie mal raufgeguckt und uns dann nochmal den Lippenstift abgewischt und uns losgeschickt.
So nicht, mein Kind.
Ja, das ist ein bisschen übertrieben dann, so hat sie gesagt. Und dann, ja.
Jetzt, wo wir nochmal, ich habe nochmal so eine Frage. Du hast jetzt ganz lange in Mettenhof gewohnt, 25 Jahre, richtig? Ja. Und danach bist du ja in meine Hood gezogen. Mhm. So haben wir uns ja kennengelernt.
Genau.
Was, also meine Hood ist es nicht wirklich. Ich lebe auch einfach nur seit 2020 wohne ich hier.
Ja,
okay. Wann bist du hierher gezogen?
Ich habe vorher noch beim Café Taktkloster hinten gelebt. Also da nochmal zwei Jahre.
Auf der Ecke.
Ja, mhm. Ah, so 2019. Mhm. Ja.
Okay, das ist doch da so zwischen Westring und Knoperweg eigentlich, das genau. Café Taktkloster. Mhm. Ne?
Ja, genau. In der Schaumburger Straße. Ja. Ja, Ecke.
Da, die Ecke da. Okay, schön.
Ja, da habe ich zwei Jahre gelebt und dann bin ich hier in dieses Haus gezogen. Du wohnst ja ganz oben. Ich habe ganz unten gelebt und
beiden Extreme dann.
Ja. wie war das? Erstmal war das ja dann meine erste eigene Wohnung, die ich dann im Café Taktlos hatte, was sehr cool war. Ich bin während Corona ausgezogen. Aber es war auch anders. Also es war anders, es war sehr ruhig am Anfang, als ich rausgegangen bin, weil Mettenhof ja schon einfach ein Leben ist. Also man geht raus, man trifft Leute.
Stimmt, sehr familiär einfach.
Es ist sehr familiär, weil viele Familien dort leben und Familien, habe ich irgendwie das Gefühl, auch sehr dieses Bedürfnis haben. So, man sitzt da mit seinen Kindern, man ist irgendwie... Ja, irgendwie mehr zusammen in Mettenhof. Ja. Ja, und das hatte ich hier nicht. Ich wurde am ersten Tag gefragt, ob ich die Musik leise machen kann, obwohl das so, keine Ahnung, 20 Uhr war und wir so ein bisschen Einweihung mit ein paar Bier und Pizza gefeiert haben nach dem Umzug. Mhm. Und da war ich so, okay, ich habe in meinen 25 Jahren, in denen ich in Mettenhof gelebt habe, nicht einmal die Polizei gesehen, die wegen der Belästigung gekommen ist. Wirklich nicht einmal.
Ja.
Und da sind teilweise Partys und sonst was. Und die Leute sind dann so, ja, das ist es. Man nimmt es irgendwie mit. Das ist mehr Gemeinschaft, muss ich sagen. Ja,
ja, fair. Ja.
Ja, aber ansonsten war es schön. Ich habe am Anfang mit meiner besten Freundin zusammengelebt, dann ist sie ausgezogen und dann hatte ich meine eigene Wohnung. Es war cool. So nach 25 Jahren, da habe ich ja mein erstes Staatsexamen gemacht und war sozusagen auch frei vom Jurastudium.
Ja.
Und das war eine sehr coole Zeit. Es war so eine befreite, leichte Zeit für mich damals, so einfach fertig zu sein. Das hat man so Meilenstein irgendwie im Leben geschafft.
Richtig. Und
ist dann, steht dann so auf eigenen Beinen. Das war schon cool.
Stimmt, du hast mir auch erzählt, dass du immer im Studium auch gependelt bist, von Mettenhof dann an die Uni.
Ja.
Und im Jurastudium war das schwierig, da irgendwie sich so irgendwie einzufinden, weil ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie... Es ist leider einfach so auch, also Uni ist relativ elitär, relativ weiß und ich stelle mir das im Jurastudium irgendwie ähnlich vor.
Ja, ich kann dir ja mal von meinem ersten Tag erzählen.
Aha,
ich habe mich entschieden, Jura zu studieren. Ich habe auch in Latein Abi gemacht und mochte das immer sehr. Dann dachte ich mir auch, warum nicht Jura? Ich versuche es einfach mal. Aber es war nicht so durchdacht. Es war so ein bisschen, hört sich cool an, mache ich mal. Angemeldet, beworben, wurde genommen, war ganz glücklich und dann kam der erste Tag und ich bin zur ersten Vorlesung gefahren und war dann in diesem Klaus-Mohmann-Hörsaal. Kennst du den? In der Leibnizstraße ist der vor dem Juridikum. Da passen so 300 Leute an, weil du kennst es vielleicht aus Geschichten. Jura fangen ganz viele Studentinnen an zu studieren, weil der NC nicht so hoch war. Mhm. Und es wird aber schnell auch ausgelesen, weil es sehr, sehr lernintensiv ist. Und dann kam ich da an und ich habe angefangen, mit einer Freundin zusammen zu studieren. Ja. Und wir waren wie immer so ein kleines, also nicht zu spät, aber so gerade rechtzeitig da. Und ich mache die Tür auf. Und ich weiß noch, wie dieser Moment war, als einfach diese Wand vor mir an weißen Menschen saß. Und ich erst mal dachte, wow, keiner sieht so aus wie ich. Mhm. Wo setze ich mich hin? Und ich habe wirklich die Hand von meiner Freundin genommen und wir haben uns dann irgendwo in die Ecke gesetzt und uns so angeguckt und dachte uns so, wow, okay. Weil Mettenhof, meine Abiturklasse, hat aus 25 Leuten bestanden und ich glaube, wir hatten 8 weiße Menschen in der Klasse oder so. Mhm. Es war sehr durchmischt.
Ja.
Und dann waren quasi 300 weiße Menschen da und ich musste mich erstmal daran gewöhnen und es war für mich erstmal auch ein komisches Gefühl, weil im Endeffekt, ich meine, man lebt in Deutschland, vielleicht ist das auch normal, einfach mal weiße Menschen zu treffen, aber in Mettenhof ist es einfach nicht so. Mettenhof, ich weiß nicht, wie das, es wird auch städteplanerische Hintergründe haben, warum in einem Stadtteil mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben als in anderen, aber es war nun mal so, es war eine Tatsache und das war am Anfang sehr komisch so und dann ist das Jurastudium ja auch, ja, man kennt diese Sprüche, dass man der Prof, sowas bei uns auch, der erste Prof in der Vorlesung sagt, dann gucken Sie mal nach links und rechts. Einer von diesen beiden Personen wird beim Examen nicht mehr neben Ihnen sitzen, weil der wird es nicht schaffen.
Ja.
Und das waren so die Worte, mit denen wir begonnen haben.
Wow.
Und dachten uns, okay.
Holy shit.
Ja, leider war es auch so.
Okay.
Jetzt habe ich Examen gemacht und habe gemerkt, die beiden Personen, die neben mir saßen, die haben es vielleicht nicht geschafft. Und das ist doch okay. Also man geht andere Wege und findet sein eigenes Glück. Aber das war nicht so cool, das so zu hören am Anfang. Und dann wurden auch gerade im Strafrechtsunterricht, ne? Gab es dann Fälle, wo der Ali aus Mettenhof dann geklaut hat und dann kommt Hauptkommissar Schmidt und deckt dann den Fall auf und Richterin Schulz macht dann das und das und du sitzt da und denkst dir so, okay,
danke schön, ja.
Ja, so,
also ich weiß war nicht. Dann auch die Fallbeschreibung quasi, das stand in diesen Texten drin.
Ja, etwa. Das stand in den Texten drin und das zieht sich durchs Referendariat auch. Ja. Also die Ausbildung bei der Staatsanwaltschaft ist genauso. Dass du immer wieder Fälle hast mit migrantischen Namen und dann auf der anderen Seite die ganzen Guten, die auf der richtigen Seite, die Polizisten, Richterinnen und Staatsanwältinnen, dann deutsche Namen haben und meistens auch männlich sind.
Ja.
Und das finde ich sehr schwierig. Das habe ich auch an viele, es gibt ja die Antidiskriminierungsräte und die Fachschaft und sowas weitergegeben, aber es sich geändert hat dann nichts, aber macht ganz viel mit deinem Gefühl, wenn du da sitzt und denkst, so, bin ich jetzt dazu berufen, hier Jura zu studieren oder sonst was zu machen, weil man so anders war auf einmal.
Ja, das kann ich verstehen.
Und es hat echt lange gedauert, muss ich sagen, bis ich richtige Freunde dort gefunden habe, die mit denen ich auch was machen konnte und mich wohlgefühlt hat. Ich war sehr lange einfach mit meiner Freundin unterwegs. Also ich hab ein, zwei Leuten mal erzählt, ja, ich komme aus Mettenhof. Und dann war es, ah ja, wohnst du bei deiner Mama? Ah ja, okay, ihr dürft ja nicht so, die Moslems, ne? Die dürfen ja nicht ausziehen. Und da wurdest du so doll in eine Schublade gepackt. Du warst eigentlich, du warst die Schublade so.
Das erklärt auch dieses, man kommt in einen Raum, also so, ich weiß ja nicht, ob es alle nachvollziehen können, vielleicht auch Leute, die nicht, also die weiß sind, ob sie das nachvollziehen können, wie das eben ist, wenn du in einen Raum kommst, der komplett weiß ist, denn man erlebt, man geht so sein Leben und man merkt so, ja, Rassismus kommt oft von Weißen und es ist einfach, es ist verletzend, es ist immer unangenehm und dann das erste Mal seit längerem in einem Raum zu sein, wo du dich so alleine fühlst und halt irgendwie weißt, wenn jetzt hier eine Person was sagt, da wird sich niemand für mich einsetzen. Da bin ich alleine und ich, wenn ich versuche, mich zu verteidigen, können das 90% der Leute gar nicht nachvollziehen und werden es wahrscheinlich irgendwie kleinreden oder bagatellisieren. Und das ist einfach so ein Unwohlseinsgefühl, ein, ja, ich bin hier eigentlich gar nicht so willkommen.
Ja.
Und dafür können die einzelnen weißen Studierenden nicht unbedingt was, aber es ist einfach so ein Phänomen. Das ist ein teures Studium.
Es ist ein sehr teures Studium, ja. Ja, deswegen bin ich auch früh zum Dolmetschen gekommen. oder ja, habe mich dafür entschieden, Dolmetscherin zu werden, weil irgendwie muss man sich dieses Studium finanzieren. Das, natürlich haben wir das BAföG und im Gegensatz zu anderen Ländern sind wir da auch privilegiert, dass wir so eine staatliche Förderung bekommen können. Aber es reicht halt nicht, wenn du in diesen Kreisen auch mithalten willst, mitreden willst. Es gibt ja total viel Angebot, was außerhalb des Studiums für Jurastudenten angeboten wird, an Lernportalen und Apps und hier und da und Nachhilfe.
Ja.
Zum Beispiel wie das Repetitorium kurz vorm Examen. Und die kosten halt, ne? Die kosten dann 300 Euro im Monat und dann
kommt. Wow, was?
Wirklich? Ja, ja, das ist schon teuer. Und dann holt man sich aber auch die Gesetzestexte und alles neu. Und ja, das ist viel Geld. Und
das ist super viel Geld.
Genau, durch dieses Dolmetschen, muss ich aber sagen, habe ich wieder viel Kontakt mit meiner eigenen afghanischen Identität bekommen, weil da hatte ich mit Afghaninnen zu tun, für die ich gedolmetscht habe. Und ich habe das in der Psychiatrie gemacht, hier im ZIP, und habe dann für traumatisierte Frauen gedolmetscht. Und dann habe ich den ganzen Bezug zur Sprache wiederbekommen und zur Kultur. Und dann haben sich Freundschaften entwickelt durch diese ganzen Frauen, die man dort kennengelernt hat. Und meine Mutter ist Dolmetscherin, deswegen hatten wir dann so irgendwie auf einmal Leute, die da waren, die waren so wie wir und haben uns dann so ausgetauscht. Und ich bin durch dieses Dolmetschen, durch meine Mama und auch dadurch, dass ich mich dann in der Psychotherapie für diese Menschen eingesetzt habe und für die Rechte und erklären konnte, warum es so traumatisch ist für eine Frau aus Afghanistan hierher zu kommen und sich hinzustellen und keinen männlichen Arzt zu wollen, weil das halt mit ihrer Geschichte zusammenhängt und mit der, wie Frauen behandelt werden in einigen Gegenden auf dieser Welt, habe ich, glaube ich, auch viel zu meiner Identität wiedergefunden, weil ich mich so sehr mit diesen Frauen identifizieren konnte. Und wenn ich für andere einstehen konnte, konnte ich das dann auch langsam für mich selbst. Und dann war es mir irgendwann egal. Und ich dachte mir, gerade als ich mit dem Repetitorium damals angefangen habe, so ich komme aus Mettenhof. Ich komme aus 109, so. Und dann war es cool auf einmal. Und da war es so, und was machst du, cool, Mettenhof? Ja, haben wir immer gehört, das ist wirklich so schlimm. Ich so, nee, Leute, eigentlich nicht. Kommt drauf an, ne? Was ist so für schlimm? Für mich ist es nicht schlimm, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber ja, das war so ein bisschen so ein Wendepunkt, so mit diesem Dolmetschen. Und dann Anfang, Mitte 20 war ich mir sehr sicher, so meiner selbst.
Ja.
Meiner Vergangenheit, mit meiner Herkunft und konnte dann auch viel selbstsicherer sein, aber ja, so.
Voll gut. Ja, man muss mal irgendwie auch so lernen, bestimmte Dinge irgendwie auch anzunehmen, zu sagen, ja, das ist jetzt so, Leute, kommen klar mit klar.
Ja.
Aber das dauert einfach, das ist echt, braucht seine Zeit.
Ja, total.
Hast du bestimmte Tipps für junge Menschen, migrantische Menschen im Jurastudium?
Ja, habe ich. Also was ich meinem früheren, kleineren, 19-jährigen Ich sagen würde, ist, mach einfach. Es gibt kein richtig und falsch. Du musst nicht unbedingt zu deinem Stadtteil stehen und allen auf die Nase binden, woher du kommst. Aber du musst es auch nicht verleugnen. Mach einfach so, wie es für dich gut ist. Also versuch einfach so wenig Druck auf dich selbst auszuüben, wie es geht. Denn das Jurastudium ist lernintensiv genug. So. Man findet seinen Weg und es läuft nicht immer gut. Ich glaube, ich bin da auch teilweise viel gewinnt, haben wir immer gesagt. Das war mit 3 ist man durchgefahren, mit 4 hat man noch bestanden. So, und das waren also Noten, wo ich auch dachte, ja, da hast du jetzt ein halbes Jahr für gelernt und da ist man jetzt nicht so stolz, aber du kannst stolz drauf sein, wenn du dieses Studium bewältigst und mit diesem Druck klarkommst. Im Endeffekt versuch immer viel auf sie, auf dich selbst zu hören, deine Bedürfnisse nicht zu unterdrücken. Wenn es mal ein Semester nicht gut läuft, dann läuft es ein Semester nicht gut. Ich war auch einfach mal weg ein Semester und dachte mir so, nee, ich weiß, ich habe die große Chance aus meinem aus dem Ghetto-Life rauszukommen, Star-Anwältin zu werden. Aber so ein Sommer mit 21 in Berlin bei den Freundinnen ist auch einfach schön. So,
ja.
Man gönnt sich das. Ja. Und es ist einfach ein Marathon. Es ist kein Sprint. Man muss sich nicht verrückt machen, wenn es mal nicht klappt. So.
Voll schön. Ja. Voll cool. Ja. dein Schwerpunkt im Jurastudium war irgendwann Migrationsrecht, oder?
Es war Sozialrecht. Es gibt kein Migrationsrecht, leider noch nicht.
Ja. Wie kam es dann dazu, dass du Jacardi gegründet hast?
So, nach dem Jurastudium habe ich angefangen, in einer NGO zu arbeiten. Mhm. Lifeline heißt die. Und Lifeline ist ein Zweigverein vom Flüchtlingsrat. Es war Corona. Und ich habe nach einem Job gesucht, weil mir klar war nach dem ersten Examen, dass ich nicht direkt mit dem Referendariat beginne. Das macht man klassischerweise nach dem Examen, um dann auch die Expertise am Gericht zu gewinnen.
Ja.
Das war mir aber klar, dass ich erstmal eine Pause einlege und erstmal ein bisschen lebe. Dann halt auch hierher gezogen bin, aus Mentum raus. Und da habe ich angefangen, in dem gemeinnützigen Verein zu arbeiten und habe Rechtsberatung gemacht für geflüchtete Minderjährige. Und die sind mir total ans Herz gewachsen. Ich hatte so wirklich das erste Mal so einen richtigen Purpose im Life, wo ich dachte, ich habe hier jetzt so, ich weiß so viel komische Sachen, die keiner hören will. Keiner will die 17. Definition von irgendetwas hören oder die Voraussetzungen. Und das ist halt etwas, was so echt, das killt jeden Abend, wenn man das auspackt. Aber dieses Wissen hat mir geholfen, den Kindern gute Ratschläge zu geben, was sie bei ihrer Anhörung beim BAMF vielleicht in Vordergrund rücken von ihrer Story, weil ich mir das Gesetz angeguckt habe und die ganzen Erlässe zu den Ländern und dann geschaut habe, wie das Gesetz da ist und ob das eine Kann- oder eine Soll-Vorschrift. Oder ich habe mir einfach diese ganzen Gesetzesvorschriften angeguckt und geschaut, wie ich den Menschen damit helfen kann, wie ich ihnen sagen kann, was sie am besten aus ihrem Leben erzählen können, um gute Chancen zu haben. Denn wenn man vergisst total, dass wenn jemand 16 Jahre in einem Land gewohnt hat, wo Krieg herrscht und hierher kommt und man ihn fragt oder sie fragt, warum bist du hier, dass dieser Mensch einfach nichts dazu sagen kann, weil das das ganze Leben ist. Und wenn man aber wirklich gute Fragen stellt, was im BAMF nicht gemacht wird, da darf man einfach nur erzählen, aber wenn man im Vorfeld so leiten kann und sagen, hey, hast du schon mal gesehen, wie die Polizei in deine Schule gekommen ist? Hast du schon mal gesehen, wie deine Freunde mitgeführt worden sind? So, es waren viele minderjährige Jungs, die gekommen sind und die vom Wehrdienst oder sonst was geflohen sind. Und dass man da fragt und die sagen, ja, ja, aber es war normal eigentlich. Also da merkt man einfach, wie viel man bewegen kann, indem man einfach das Recht kennt.
Stimmt, das ist ja so eine kleine Superkraft eigentlich.
Genau, ich konnte denen die Sachen übersetzen. Und auch in der Zeit, da wurden ganz wenige abgelehnt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann was bewirken. Was ich aber gemerkt habe während der Zeit, während meine Freunde angefangen haben, in großen Kanzleien in Hamburg zu arbeiten und da das Suits Life geführt haben, dass ich halt da saß und wir hatten keine Mikrowelle, weil kein Geld in der gemeinnützigen Verein. Wir haben alles auf normale Dateien geschrieben. Klar haben wir super gut gespeicherte Daten und Server und so. Also das war alles okay, aber die Arbeit an sich war sehr alt. Man ist da, hat sich was ausgedruckt und ist mit einem Zettel dahin und hat diesen Zettel ausgefüllt. Dann ist man zurück zu seinem Computer, hat das eingetragen. Und da war so, am Ende sollte man einen Jahresbericht schreiben, muss man in jedes Protokoll reinzugucken. Okay, der kam aus dem Land, der spricht diese Sprachen, die kam da. Und es war so, oh Gott, ich dachte mir, es ist so ineffizient. Und ich hatte ja das Glück, dass ich Jura studiert habe davor. Aber diese Stellen sind nicht besetzt mit Juristen, weil erstens ist das sehr wenig Geld für das Studium, was man macht. Auch für die Leute, die Migrationspsychologie oder soziale Arbeit mit Schwerpunkt Migration studiert haben an der FH oder CAU, ist das auch nicht viel Geld. Aber zumindest ist das so eine Arbeit, die sie sich vorstellen und weswegen sie dieses Studium gewählt haben. Die Leute oder die Studenten, die das Studium studieren, haben aber so 2-3 Vorlesungen recht. Und sie verstehen das ganze System nicht, was dahinter steckt. Und knien sich da super lange rein, versuchen das zu verstehen, versuchen mit Anwälten zu sprechen. Aber sie können es einfach nicht erfassen, weil ihnen die Expertise dafür fehlt. Dafür können sie 1000 andere Sachen, die Juristen nicht können und die auch gefragt sind in dem Beruf. Aber wenn du hier bist in Deutschland und kein Bleiberecht hast, dann hast du keine anderen Sorgen, außer das Bleiberecht. Weil alles ist dahinter gestellt. Das sind alles sekundäre Probleme. Mhm. Wenn du nicht weißt, ob du bleiben darfst, dann ist das egal, wo du wohnst. Dann ist es egal, ob du nicht den Kulturverein besuchen kannst oder so. Wenn du das Bleiberecht hast, dann kann man solche Sachen natürlich angehen, um den Aufenthalt und die Integration zu verfestigen.
Voll.
Aber viele unserer Klienten und Jugendlichen, die hatten das nicht. Und dann war das einfach eine Stelle, die viel mit rechtlichem Know-how einfach gefüttert werden musste. Und ja, ich habe dann irgendwann angefangen, mal Anwälte anzurufen und dann die zu fragen, ja, ich weiß, dass der Mensch den Anspruch hat, aber wie rufe ich jetzt im Gericht an? Wie schreibe ich denn die Klage? Das wusste ich nicht, weil das erlernt man erst im Gericht, im Referendariat.
Ah ja.
Dann habe ich das Referendariat begonnen und bei Lifeline aufgehört, schweren Herzens. Ich weiß noch, an meinem letzten Tag, da hat der Junge, der mein erster Fall war und für den ich den ersten Antrag geschrieben habe, das hat 2 Jahre gedauert, bis er seinen Aufenthaltstitel bekommen hat. Mhm. Und das hat er bekommen an meinem letzten Tag. Und es war so eine runde Sache. Und ich habe so einen
Full-Circle-Moment einfach.
Ja, es war so krass. Und ich habe so einen Blumenstrauß von meinen Kolleginnen bekommen. Und ich weiß noch, ich wollte einfach Danke sagen, aber ich habe einfach nur geweint. Das war so dieser Moment, wo ich mir dachte, Tamana, so hier, musst du einmal kurz da sein. Nee, ich habe trotzdem Wasser geholt, weil ich einfach ergriffen war von diesen Menschen, die für ganz wenig Geld alles geben, Überstunden machen für diese Kinder, die sich an dich klammern und du denen auch was geben kannst zum Klammern. Du sagst, okay, ich bin für dich da und ich bin wirklich für dich da. Ich mache das für dich.
Ja, so wichtig.
Und, ja, es war so eine schöne Arbeit und deswegen kam alles zusammen. Und da konnte ich gerade nicht, nicht emotional sein, aber
kann ich voll verstehen.
Und nachher ein lustiger Moment irgendwie.
Auch süß.
Ja.
Ja. Und um diese ganze Aktenflut und dieses ganze rechtliche Know-how für SozialarbeiterInnen und andere Leute zu erleichtern. Mhm. Dafür hast du Yakali dann gegründet?
Genau, also wir sind dann Johannes und ich, das ist ein Kommilitone, den ich im Referendariat kennengelernt habe. Mhm. Den habe ich dann von meiner Idee erzählt. Mhm. Und zwar bin ich dann zu ihm in die Küche gegangen. Er hat hier auch gewohnt am Dreiecksplatz und hatte so eine süße Küche im Hinterhaus. Und dann saßen wir da und ich meinte, Johannes, ich habe eine Idee. Mhm. Und komm zu mir. Und dann habe ich so ein kleines Pitch vorbereitet, so ein kleines Pitch-Deck und auf meinem kleinen iPad und habe ihm das dann so vorgetragen. So, und ich meinte zu ihm, ich will einen Aufenthaltstitel-Generator machen, weil diese Arbeit, die ich dort gemacht habe, ich konnte mein Wissen nicht richtig weitergeben. Und meine Kollegin fängt jetzt von vorne an.
Mhm.
Und die Kollegin wird vielleicht irgendwann aufhören.
Ja.
Und dann fängt sie wieder von vorne an. Diese Wissensweitergabe, dieses mächtige Wissen kann nicht weitergegeben werden. Das können nur Leute, die irgendwie seit Jahren in diesem Bereich arbeiten. Und davon gibt es in Kiel vielleicht eine Handvoll von Menschen, die da sich auskennen und das seit 40, 50 Jahren machen. Mhm. Aber wir jungen Leute, wir haben dieses Wissen nicht. Es gibt keinen Schwerpunkt, es gibt nicht genug Recht in diesem Migrationsstudiengang.
Ja.
Ich will einfach etwas entwickeln, was diese ganze rechtliche Vorarbeit, die dieser Beruf mit sich bringt, den Menschen abnimmt und ihnen mehr Zeit gibt, um die wichtigen Sachen zu klären. Dass wir einfach etwas entwickeln, damit die Menschen anhand einer Applikation auf ihrem Handy oder einer Webseite sich da durchklicken können und am Ende einen Antrag bekommen. Das muss es doch geben. Und Johannes und ich haben probiert und er war direkt dabei. Er meinte, ja, das ist eine coole Idee und lass das mal machen. Und dann haben wir es immer weiterentwickelt. Und wir sind jetzt vor ein paar Tagen haben wir unseren Prototypen entwickelt. Mhm. Und unser Prototyp, wir sind mega stolz drauf, der kann jetzt schon Anträge rausspucken. Wir haben alle Aufenthaltstitel, die es im Aufenthaltsrecht gibt, gecodet. Also wir haben eigentlich das Gesetz gecodet.
Ja.
Das heißt, im Gesetz steht sowas wie, wenn du 6 Jahre in Deutschland bist, sagen wir mal, in die Schule gehst und das Sprachniveau hast, bekommst du einen Aufenthaltstitel nach, sagen wir, 25c. Den gibt es nicht, aber so sozusagen. Was wir da machen ist, wir haben eine Plattform, an der du dich drauf anmeldest, zum Beispiel als Beratungsstelle. Dann kannst du eine Person anlegen Und dann klickst du auf Aufenthaltstitel. Dann werden dir Fragen gestellt. Mhm. Wie lange bist du denn schon in Deutschland? Ah ja, okay, so lange. Wie ist dein Sprachniveau? Gehst du zur Schule? Machst du das und das? Und dann, wenn du diese Fragen beantwortet hast und sie alle positiv für dich ausgehen, dann kannst du dir eine PDF-Datei runterladen mit deinem Antrag. Mhm. Und entweder ausdrucken oder wenn die Ausländerbehörden bald alle digital sind, direkt als Schnittstelle auf deren System senden. Und den Antrag per App absenden. Und das Gute ist, dass wir es auf jeder Sprache machen. Das heißt, du kannst den Antrag einfach auf Afghanisch stellen, du kannst den auf Arabisch stellen, du kannst deinen...
auf Dari zum Beispiel auch.
Genau, auf Dari.
Du kannst auf Französisch auch?
Ja, also wir haben jetzt, fangen wir mit nicht mal 10 Sprachen an, aber wir werden das stetig weiter ausarbeiten. Und die Idee ist halt, den Menschen einfach ihre Selbstermächtigung zurückzugeben, auch wenn wir das als App ausgestalten. Mhm. Aber auch den Beratungsstellen mehr Zeit zu geben, ihnen irgendwas an die Hand zu geben, dass wir von dieser Monopolstellung von Fachanwältinnen wegkommen und diesem Informationsmangel in Beratungsstellen. Also dass es irgendein Zwischending gibt, wo wir alle Informationen sammeln. Denn das Aufenthaltsrecht ist halt europäisch rechtlich, es ist bundesrechtlich, es ist landesrechtlich, aber es gibt auch Behördenanweisungen, die so und so arbeiten, die Behörde arbeitet so und so. Und wer hat das ganze Wissen denn parat? Ja. Wir haben jetzt eine ganze Datenbank gesammelt und diese Datenbank intelligent gemacht. Das heißt, dass man halt wirklich einfach seine Antworten reingeben kann und die Datenbank dann ausliest, was man für einen Antrag stellen kann.
Hammerstark.
Ja, wir sind, wir haben noch nicht gegründet, wir sind in der Gründungsphase. Es macht hammer viel Spaß, weil ja, wir sind ja ein impact-orientiertes Startup.
Ja.
Wir nehmen viel an so Preisverleihungen teil. Wir sind jetzt gerade beim Social Impact Award nominiert. Das ist ein internationaler Award für innovative Ideen, die die Gesellschaft weiterbringen. Und solche Sachen machen wir gerade. Und ich hätte mir nach meinem Jurastudium nicht im Traum denken können, dass ich so einen krass spannenden Beruf jetzt habe und irgendwie von Stadt zu Stadt reise und auf großen Bühnen stehe und meine Idee pitche und Leute kennenlerne, die irgendwie auch gründen und sonst was. Das macht schon sehr viel Spaß.
Dass du halt richtig Unternehmerin bist.
Ja, jetzt, auf einmal.
Wow.
Ja, es ist richtig cool. Also es gibt jeden Tag was zu lernen, aber ich bin total wissbegierig, muss ich sagen, um das aufzunehmen. Ich jetzt, aber auch mal was lernen, was so praxisorientiert ist, ist auch richtig cool.
Ich muss sagen, ich bin hammer beeindruckt gerade von dir.
Ja,
es gibt so viele Sachen, die ich gelernt habe und ich bin einfach nur baff gerade. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten.
Ja, freue mich auch mega.
Dass ich so viel lernen durfte auch. Also ich weiß jetzt so viel mehr auch über Jura und auch halt einfach über deine Geschichte.
Ja, ich muss mich auch bedanken. Ich finde das krass, dass wir so in diesem Mettenhof-Kontext über Jakadi reden konnten. Das ist einfach, da kommen so viele Herzensthemen für mich zusammen. Mhm. Und es ist so cool, dass du diesen Stadtteil in den Vordergrund rückst, weil es gibt so tolle Menschen, die aus Mettenhof kommen und die ihre eigenen Erfahrungen oder ihre Schwächen zu ihrem Sprungbrett gemacht haben und daraus was Gutes gemacht haben und Migration zu einer positiven Erfahrung machen. Und das gibt mir immer wieder Inspiration.
Welche Orte in Mettenhof muss ich denn mal besuchen eigentlich?
Welchen Ort in Mettenhof? Also da ich ja zwischen dem Domäntal und dem Hasseldix da mal gehört wohne, würde ich sagen, dann auf jeden Fall das Domäntal. Da waren jetzt gerade, wir gehen immer so im Hochsommer Richtung Spätsommer, sind da hammer viele kleine Babyfrösche und das ist super süß, so zu spazieren, weil die da so ihre Wanderung machen.
Yeah, sweet.
Und dann geht man weiter und da sind so Schafe und Kühe und ich würde sagen, nicht mal 10 Minuten von mir zu Hause entfernt von der Haustür. Und dann ist man schon da im kompletten Grün.
Ja, ja, das toll.
Ist schon sehr toll, wie grün Mettenhof
toll.
Ist.
Okay, Leute, dann ihr wisst, welchen Ort ihr besuchen sollt.
Ja.
Und schaut unbedingt mal rein. Bei Jakadi, das wird geschrieben J-A-K-A-D-Y. Und genau, bleibt auf dem Laufenden und ihr könnt auch auf Instagram da reinfolgen, richtig?
Genau, ja. Wir sind bald online, also ein bisschen, vielleicht wenn der Podcast online geht, sind wir auch schon online, das wäre cool. Mhm. Aber ansonsten findet ihr uns auf Instagram, LinkedIn und falls ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich auch auf yakadi@gmx.net. Schreibt uns.
Ja, danke, dass du hier warst und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Mina. Bis zum nächsten Mal.